Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Andrea Schildke und einer Zusammenfassung der Ereignisse, die den Weltfußball in der vergangenen Woche durcheinandergewirbelt haben. Ankündigung, Ablehnung, Boykottdrohung, Kehrtwende. Das sind die Schlagworte. Angefangen hat alles am Dienstag, dem 28. Juli 2026.
Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, will offenbar noch mehr Geld aus der Fußball-Weltmeisterschaft herausholen, denn er will Anteile am Turnier an private Investoren verkaufen.
Die Investmentgesellschaft, die 20% Anteile kaufen will, ist Thrive Capital von Joshua Kushner, dem Bruder des Schwiegersohns von Donald Trump.
Verkauft Gianni Infantino die Seele des Fußballs? Das ist die Frage, die sich die Kritiker der Pläne von Infantino gerade stellen. Der FIFA-Präsident plant eine Teilprivatisierung der WM.
Die Machtpolitik von FIFA-Boss Infantino würde damit auf ein neues Level gehoben.
Mittwoch, 29. Juli 2026.
Eine ganz klare Absage hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf den Plänen von FIFA-Boss Infantino erteilt.
Ich glaube, es ist ein fatales Zeichen, eine Fußball-Weltmeisterschaft für Investoren zu öffnen. Ich glaube, der Fußball lebt von der Akzeptanz der Gesellschaft und wir dürfen ihn nicht zum Spielball von Investoren machen.
Denn diese würden vor allem an Gewinnmaximierung denken und möglicherweise Einfluss darauf nehmen, wann, wo und wie oft eine Weltmeisterschaft stattfinden soll. Verärgert war Neuendorf auch, dass er von der Idee eines Investors aus der Presse erfahren hat, obwohl er in den wichtigen Gremien des Weltverbandes sitzt. Für den DFB gilt es jetzt, den Einstieg eines Investors auf jeden Fall zu verhindern. Und das zusammen mit den anderen Fußballnationen in Europa.
Donnerstag, 30. Juli 2026.
Die UEFA hat sich heute zu einer Dringlichkeitssitzung getroffen und dort eine einheitliche Haltung gefunden. Die 55 europäischen Nationalverbände drohen Infantino mit einem Boykott aller FIFA-Wettbewerbe, solange diese Pläne auf dem Tisch liegen.
Der Boykott gilt nicht nur für die Weltmeisterschaft der Männer 2030, sondern auch für die kommende Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.
Denn eine mögliche Folge einer WM-Privatisierung wäre, dass das Weltturnier häufiger als alle 4 Jahre stattfindet. Das würde dann zu einer Terminkollision mit der Europameisterschaft führen, mit der die UEFA viel Geld macht.
Freitag, 31. Juli 2026.
Nach der WM-Boykottdrohung der europäischen Verbände muss FIFA-Präsident Infantino die nächsten Rückschläge hinnehmen. Auch der für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik zuständige Kontinentalverband CONCACAF lehnt die in dieser Woche verkündeten Investorenpläne geschlossen ab. Am Vormittag distanzierte sich auch die asiatische Fußballkonföderation AFC von den Plänen. Zuvor hatte die FIFA mitgeteilt, an ihren Planungen festzuhalten.
Samstag, 1. August 2026.
Der Fußballweltverband FIFA hat seine umstrittenen Pläne zum Verkauf von WM-Anteilen an Investoren aufgegeben.
In einem in der Nacht verbreiteten Statement teilt FIFA-Präsident Gianni Infantino mit, Zitat, es ist klar geworden, dass das Projekt zu Spaltungen geführt hat, die nicht mehr im Interesse des ursprünglich gesetzten Ziels stehen. Deshalb werde das Projekt nicht weiter verfolgt. Selbst in der Zentrale des Weltfußballverbands gab es Protest. Ein führender Berater von Infantino trat zurück und nannte den Investorendeal ein schlechtes Geschäft für den Fußball. Ein anderer leitender FIFA-Angestellter sagte, die Mitarbeiter des Weltfußballverbands seien von Infantino getäuscht worden. In seiner nächtlichen Mitteilung sagt der FIFA-Boss, der 2027 wiedergewählt werden will, es sei nun seine Absicht, alle interessierten Parteien in den kommenden Tagen und Wochen wieder zusammenzubringen mit dem Ziel, den Fußball überall weiter voranzubringen.
Infantino will jetzt also eine in seinen Augen Spaltung des Weltfußballs kitten, eine Spaltung, die er eigentlich erst verursacht hat. Normalerweise könnte sich kein Funktionär nach einem so krass gescheiterten Projekt an der Spitze halten.
5 Tage voller FIFA-Irrungen und Wirrungen. Khaled Nahar hat dazu diese Meinung.
Gianni Infantinos Präsidentschaft bei der FIFA ist so gut wie zu Ende. Nach dem offiziellen Entzug des Vertrauens durch die UEFA und ihre mächtigen Verbände braucht es viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie er die Affäre um den Investorendeal noch im Amt überstehen soll. Auch die Verbände aus Nordamerika und Asien waren öffentlich mit klaren Worten von ihm abgerückt. 2 der engsten Mitarbeiter Infantinos traten zurück. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Im Hintergrund werden längst die Messer gewetzt und erste Kandidaten in Stellung gebracht. Wird es vielleicht der Verbandschef Kanadas, Victor Montagliani, oder der mächtige Funktionär aus Katar, Nasser Al-Khelaifi, der Europas Fußball als Boss der Clubs steuert. Oder jemand ganz anderes? Es reicht nicht, den Präsidenten der FIFA auszutauschen. Wenn Infantino Vergangenheit ist, muss man Fragen nach der Zukunft des Weltverbands stellen. Denn wenn Infantino weg sein sollte, sind die Struktur, die Kultur und das System der FIFA immer noch da. Nach dem großen FIFA-Skandal 2015, als in einem Luxushotel in Zürich die Handschellen klickten, gab es im Zuge von Infantinos Amtsübernahme sinnvolle Reformen. Viele davon schaffte Infantino aber gemeinsam mit den 211 Nationalverbänden wieder ab. Die Gewaltenteilung in der FIFA wurde eingeschränkt, viele gestrichene Pöstchen erneut eingeführt, mit denen man Funktionäre glücklich machen kann. Und die Doppelvergabe der WM wurde wieder zugelassen, die in einem intransparenten Verfahren die WM 2034 nach Saudi-Arabien brachte. Widerspruch von der UEFA oder vom DFB gab es öffentlich keinen. Lange schaute der weltweite Fußball zu, wie Infantino eine immer größere Nähe zu Donald Trump pflegte. Die bizarre Übergabe eines FIFA-Friedenspreises an Trump wurde beim DFB sogar noch rechtfertigt. Jetzt stand ein milliardenschweres Geschäft mit direkter Verbindung in die Familie Trump im Raum. Es spricht Bände, dass Boykottdrohungen durch die Verbände nie ein Thema waren, wenn es um hochkorrupte WM-Vergaben oder massive Menschenrechtsverletzungen der Gastgeberländer ging. Erst jetzt, wo es um Geld, Macht und Kontrolle geht, bekommen die Funktionäre den Mund auf. Die Chance zu einer besseren Verbandsführung hatte der organisierte Fußball 2015. Ob er eine weitere bekommen sollte? Die Verbände haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht imstande sind, sich selbst zu reparieren. Das muss von außen geschehen. Die UEFA schrieb in ihrer Mitteilung zum Entzug des Vertrauens an Infantino: Die Aufgabe, das Vertrauen in die FIFA wieder aufzubauen, hat gerade erst begonnen.
Der Schweizer Guido Tognoni war lange Mediendirektor der FIFA. Ihn hat lediglich das Tempo von Infantinos Kehrtwende überrascht. Nicht aber die Tatsache, dass es dazu gekommen ist und der FIFA-Präsident sein Investorenprojekt gestoppt hat.
Weil der Druck war so groß und die öffentliche Meinung so klar. Und nachdem ein Kontinentalverband nach dem anderen sich gegen ihn gewandt hat und, was sensationell ist aus meiner Sicht, sogar Leute aus seinem allerinnersten Umfeld, da ist der Betriebsleiter, der CEO der FIFA, hat sich gegen ihn gestellt in einem Kommuniqué gegenüber Associated Press und hat sogar gesagt, er nimmt in Kauf, dass er entlassen wird. Also das zeigt, dass da ein großer Vulkan ausgebrochen ist und dass die Stille, die in der FIFA geherrscht hat in den letzten paar Monaten und vielleicht auch Jahren, dass das vielleicht eine künstliche Stille war.
Hat es so etwas schon mal in früheren Jahren gegeben? Die FIFA war ja nicht immer ein braves Kind. Es gab ja immer wieder mal Korruptionsvorfälle. Aber dass sich die Mitarbeitenden von ihrem Präsidenten abwenden und das auch in der Öffentlichkeit, hat es das früher schon mal irgendwann gegeben?
Ja, es hat es mal gegeben, 1994, als Sepp Blatter seinen Präsidenten Avalanche von hinten abstechen wollte. Das ist ihm allerdings nicht gelungen. Der Plan ist misslungen, weil die UEFA und die CONCACAF haben sich ganz klar hinter Avalanche gestellt. Und Sepp Blatter hat dann im Nachhinein gesagt, er sei nur ein Kandidat der Medien gewesen. Er wollte das, er habe das gar nie gewollt. Das stimmt natürlich nicht, er hatte die Nerven nicht. Aber weil Sepp Blatter damals um die Korruptionsgeschäfte von Joao Avalanche genau Bescheid wusste, konnte er nicht entlassen werden. Also das Wissen von Sepp Blatter bzw. das Vertrauen, das ihm der Avalanche entgegengebracht hat, hat dem Blatter noch 4 Jahre lang den Job gerettet.
Mhm. Sie haben schon, bevor Gianni Infantino jetzt von seinen Investorenplänen abgerückt ist und die zurückgezogen hat, angedeutet, dass Sie sich vorstellen könnten, dass er eine Doppelstrategie verfolgt und tatsächlich gar nicht unbedingt diese Investorenpläne so mit aller Macht durchdrücken wollte. Was genau, denken Sie, war denn seine Taktik?
Ja, ich meine, das große Projekt wollte er als erstes durchdrücken, das ist klar. Und ich muss einfach sagen, spätestens seit der Weltmeisterschaft habe ich den Eindruck gehabt, er befindet sich in einem totalen Machtrausch. Er hat irgendwie den Boden verloren, er hat vergessen, wer die FIFA ist. Und die 64er WM, die immer noch auf dem Papier dasteht, und die FIFA hat jetzt sogar eine Kommission eingesetzt, die das Projekt prüfen soll. Ich weiß nicht, was es da zu prüfen gibt, weil das können wir beide eigentlich auch. Und jeder Fan kann das. Aber immerhin, dieses Projekt besteht noch. Aber ich dachte, wahrscheinlich wollte der Infantino das als Backup noch verwenden. Und so ist es wahrscheinlich auch der Fall. In seinem Innersten wahrscheinlich hat er gedacht, ich kann gleich beides durchbringen.
An welcher Stelle sehen Sie den schon lange währenden Machtkampf zwischen der FIFA und dem Europäischen Kontinentalverband UEFA inzwischen angekommen?
Ja, auf einer erstaunlichen Ebene. Der Machtkampf besteht ja schon seit langem. Der besteht seit der Gründung der UEFA. Aber dass sich die UEFA derart schnell und derart klar und derart einseitig gegen den FIFA-Präsidenten stellen würde, das hätte ich nie gedacht. Weil die UEFA besteht aus verschiedenen Blöcken. Das sind die Angelsachsen mit Deutschland drin, das sind die Lateiner, das sind die Osteuropäer. Und da hätte Gianni Infantino, wenn er Zeit dazu gehabt hätte, immer noch die Karte Putin ziehen können, dass er die Osteuropäer hinter seine Ziele bringt. Aber diese Schnelligkeit und diese Entschlossenheit und dann die Nachfolge von CONCACAF und AFC, also der Asiaten, das war schon überraschend. Und das deutet darauf hin, dass da schon lange irgendetwas gedreht hat. Das ist also nicht eine einmalige Spontanaktion, sondern offensichtlich waren viele Leute schon seit längerer Zeit mit Gianni Infantino nicht mehr zufrieden und haben nur auf die ganz große Chance gewartet, um gegen ihn anzutreten.
Infantino beschuldigt jetzt ja auch die Medien, seine, wie er es nennt, Konsultationen, sein Angebot falsch wiedergegeben zu haben. So seien Missverständnisse entstanden und deshalb würde er jetzt zum Wohl der Familie des Fußballs quasi seine Investitionspläne zurücknehmen. Sie waren ja selbst lange Medienchef der FIFA. In welchen Situationen wendet man solche Strategien des Rückzugs an?
Also den Medien die Schuld zu geben, das macht man immer, wenn man keine andere Ausrede mehr hat. Das ist eigentlich dummes Zeug, weil die Pläne, die lagen ja offen auf dem Tisch, die wurden veröffentlicht. Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel die UEFA sich, bevor sie überhaupt offiziell von Infantino interviewt worden oder orientiert worden ist, dass sich die UEFA auf einen Times-Artikel, der Times-London-Artikel berufen hat und unverzüglich eingeschritten ist. Also das mit den Medien ist dummes Zeug. Und die Wiedervereinigung der Interessen der FIFA, ja, das gehört zu der Sonntagspredigt eines jeden FIFA-Präsidenten. Das muss man immer wieder zurückrufen. Aber im aktuellen Zeitpunkt wirkt das alles hohl und unglaubwürdig.
Sehen Sie noch irgendeine Chance für Gianni Infantino, im Amt zu bleiben, wie er sich und seine Position retten könnte?
Ja, die Chance besteht immer. Es ist ein Zeitspiel. Aber es ist zum ersten Mal, dass schon während einer laufenden Präsidentschaft andere Namen ins Spiel gebracht werden. Ich sage die CONCACAF, das ist der Kanadier, der Victor Montagliani, der Kanadier. Dann wurde auch schon der Nasser El Khelaifi genannt, der ist aus Katar, das ist ein ganz schlauer Mensch, der weiß, wie man Wahlen gewinnt. Oder auch andere, die nun möglicherweise in die Startlöcher gehen. Ich glaube nicht an den Mohammed bin Salman von Bahrain, der ist zu schwach. Aber die anderen zwei sind sicher valable Kandidaten und es wird schwierig sein für Gianni Infantino, sich in die nächste Präsidentschaft zu retten, weil er hat zu viel zu schlagen in letzter Zeit.
Würden Sie auch den UEFA-Präsidenten Alexander Čeferin jetzt nicht langsam mal in die Pflicht nehmen, zu kandidieren?
Ja, ich finde, Čeferin hat in den letzten paar Wochen massiv an Statur gewonnen. Er war ja früher einfach da, man wusste kaum, wer er ist. Aber was Čeferin in den letzten paar Wochen geleistet hat, unter anderem hat er den Protest schon erhoben, dass er nicht ans Endspiel gegangen ist. Er hat protestiert gegen den Umgang mit der roten Karte im amerikanischen Team und so weiter. Und er hat die UEFA in kurzer Zeit hinter sich gebracht. Also plötzlich betrachte ich Čeferin auch als einen Kandidaten, der wirklich Profil gewonnen hat. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass mal ein Außereuropäischer dran kommt und deshalb würde ich sagen, Nasser El Khelaifi ist mein Favorit, mein persönlicher Favorit, aber der Kanadier, der hat auch gewisse Chancen.
Guido Tognoni im Interview mit Astrid Raffol. Auch der Druck aus den USA könnte dazu beigetragen haben, dass Infantino seinen umstrittenen Investitionsplan zurückgezogen hat. Ein deutliches Zeichen, dass er nicht mit der gewohnten Unterstützung seines Freundes Donald Trump rechnen konnte, kam aus Camp David, berichtet Kerstin Zilm.
US-Präsident Donald Trump distanzierte sich am Rand seiner Kabinettsrunde in Camp David vom vorgeschlagenen FIFA-Deal. Auf die Frage eines Reporters sagte er, er habe von der ganzen Sache gar nichts gewusst.
Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the World Cup? No, I never spoke to him.
Das ist schwer zu glauben, verbindet Trump und FIFA-Präsident Infantino doch eine Männerfreundschaft, von der beide bisher profitierten. Doch der US-Präsident wusste, dass eine Verbindung mit dem umstrittenen Deal sein sowieso angeschlagenes Image unter US-Fußballfans weiter schwächen würde. Die begrüßten die Entscheidung, den Vorschlag zurückzuziehen, nachdem sie Social-Media-Kanäle mit vernichtenden Reaktionen überflutet hatten.
Let's dive right into it. Johnny Soccer.
Bestechung, Verräter, Gier und Macht waren die häufigsten Schlagworte, plus Lob für die Boykottdrohung der UEFA. Im Mittelpunkt der meisten Posts aber stand die enge Verbindung zwischen Trump und Infantino und Kritik an der vorgeschlagenen FIFA-Partnerschaft mit Investoren aus der Familie des US-Präsidenten. Auch in traditionellen US-Medien hagelte es Kritik. Gianni Infantino erlebt seinen Icarus-Moment. Er ist zu nah an die Sonne geflogen, titelte die New York Times. Im Fußball-Podcast des Athletic sprach Moderator Taylor Rockwell von der dunkelsten, kapitalistischsten Ära seit FIFA-Gründung. Auch er hob die Infantino-Trump-Verbindung hervor.
It invites cronyism, it invites personal connections.
Sie öffnet Vetternwirtschaft Tür und Tor, widerspricht total dem Wesen von Fußball und ignoriert die Menschen, die Fußball lieben und die FIFA überhaupt erst zu dem gemacht haben, was sie ist. Durch Korruption und Opportunismus machen Einzelne Millionen auf Kosten von Fans, die das Gefühl haben, keinerlei Anteile mehr in diesem Sport zu haben. Der größte Fanclub der US-Nationalmannschaft, die American Outlaws, kritisierten den Infantino-Vorschlag als Komplott. In einer Stellungnahme schreiben sie über den FIFA-Präsidenten, Zitat, er behandelt unseren Sport wie Kapital, nicht wie eine kulturelle Institution. Gianni Infantino scheint zu glauben, dass er die FIFA besitzt und das Recht hat, Fußball zu verkaufen. Da irrt er sich gewaltig. Infantinos Rücknahme des Deals wird US-Fußballfans kaum davon überzeugen, dass sie ihm vertrauen können. Die Outlaws schließen ihre Erklärung mit den Worten, rettet unseren Sport vor denen, die glauben, sie könnten ihn besitzen.
Die New York Post berichtet außerdem, dass sich Hauptinvestor Joshua Kushner von den Investorenplänen zurückgezogen hat. Joshua ist der Bruder von Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn. Die enge Beziehung zwischen Trump und Infantino hatte zuletzt in den vergangenen Monaten und auch während der WM in den USA, Kanada und Mexiko immer wieder für Empörung gesorgt und für Kritik. Thomas Kistner ist der Deutschlandfunk-FIFA-Experte und das nicht erst seit dem DLF Behind the Games Podcast über Gianni Infantino. Im Interview mit Astrid Ravohl hat Thomas Kistner darüber gesprochen, wie glaubwürdig es ist, dass Donald Trump nichts von den Plänen Infantinos gewusst hat.
Also das wäre ja eigentlich der größte Verrat, den Infantino und der Bruder von Trumps Schwiegersohn Kushner hätten begehen können, wenn sie insgeheim unter Zuhilfenahme der Megabank JP Morgan, die darf man im Ganzen nie vergessen, ein Milliardenkartell für die Rechte am Weltfußball ausgeheckt hätten und das alles hinter Trumps Rücken. Das kann also jeder für sich beantworten, ob der Präsident davon wusste oder nicht. Was aber sicher ist, ist, dass Trumps Erklärung zur eigenen Ahnungslosigkeit und auch Kushners Rückzug Infantino jetzt alleine dastehen lassen. Und das in den USA, wo ihn ja gerade der Justizausschuss im Repräsentantenhaus in die Mangel nimmt. Und genau wegen seiner dubiosen Nähe zu Trump. Und diese Entwicklung muss man jetzt gemeinsam sehen. Über den albernen Friedenspreis muss jetzt in Washington gar nicht mehr gesprochen werden, wenn er da antanzt. Es geht um den gescheiterten Ausverkaufsplan für den Fußball im Kontext der Trump-Familie. Und das macht die Affäre auch für Trump extrem gefährlich, gerade im Hinblick auf die Zwischenwahlen, die Midterms im November. Er braucht jetzt also größte Distanz zu Infantino, obwohl er den kürzlich noch als UNO-Generalsekretär vorgeschlagen hatte.
Und wie angeschlagen ist der FIFA-Präsident selbst jetzt nach dieser krachenden Niederlage?
Also Johnny, wie er in Protokollen des Weißen Hauses ja geführt wird, ist jetzt allein zu Hause, Mutterseelen allein. Infantino ist meines Erachtens erledigt. Denn das hier ist ja keine Niederlage mehr. Er hat einen gut dokumentierten Verrat an seinem eigenen Job begangen, an seinem obersten Auftrag. Er sollte der Lord Siegelbewahrer der Fußballinteressen und der FIFA sein. Das Gegenteil hat er getan. Das hat er schon seit vielen Jahren getan. Aber jetzt haben selbst die Fußballfunktionäre begriffen, die ihn bisher, das dürfen wir auch nicht vergessen, voll haben gewähren lassen, das hin bis zu einer quasi privaten, weil ganz im Alleingang getätigten Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien. Das war ja keine Wahl, sondern ein Geschenk. Jetzt also hat auch diese ewige Duckmäuserkolonne begriffen, dass es so nicht weitergehen kann.
Kann Gianni Infantino das mit seinen Beschwörungen, nur das Beste für den Fußball zu wollen, überhaupt noch wieder einfangen und seinen Platz, sein Amt retten?
Nein. Also alle wissen jetzt, dass Infantino jederzeit alles verkaufen würde, ob es der Fußball ist oder die sprichwörtliche Großmutter. Sein Name könnte zum neuen Pinocchio-Synonym im Sport werden. Der Mann ist im freien Fall. Ich würde ausschließen, dass er sich noch retten kann und schon gar nicht mit hohlen Sprüchen. Das dürften sogar seine Getreuesten in Afrika bald begreifen, die sich ja bisher unter dem postkolonialen Joch der Infantino-FIFA ganz wohl gefühlt haben. Faktisch wurde der Kontinent aus Zürich mitregiert. Und wenn wir nun nach Zürich schauen, ins Schweizer FIFA-Hauptquartier, dann sehen wir, dass auch dort die helle Panik ausgebrochen ist. Die beiden ranghöchsten Funktionäre nach ihm selbst opponieren offen. Der servile Generalsekretär Matthias Grafström, mit dem er seinerzeit sogar von der UEFA nach Zürich umgezogen war, der soll sich seit WM-Ende gar nicht mehr blicken lassen in Zürich. Und die Nummer 3, Kevin Lamour, bezichtigt den Boss des Betrugs am eigenen Personal öffentlich. Zugleich tritt Lamour aber nicht zurück. Das signalisiert klar, dass dieser abgebrühte Sportpolitiker an sein berufliches Überleben in der FIFA glaubt, was zugleich bedeutet, dass er nicht mehr mit Infantinos Überleben rechnet. Denn wenn auf einer Führungsebene die Nummer 3, die Nummer 1 des Betrugs am ganzen Betrieb bezichtigt, muss definitiv einer gehen. Das wird Infantino sein. Er hat nicht nur das Gros der Fußballwelt und Trumps Amerika verloren, sondern auch die bisher ja strikt unterwürfige Gefolgschaft in seinem eigenen Laden.
Und inzwischen hat ja auch die UEFA, der kontinentale Verband, eine Stellungnahme veröffentlicht, mit der sie dem FIFA-Präsidenten Infantino das Vertrauen entzieht. Und diese Stellungnahme hat sich Katrin Hondel genauer angesehen.
Die Stellungnahme der UEFA ist eine maximale Kampfansage an den FIFA-Präsidenten. Infantino habe mit seinen Investorenplänen einen schäbigen, undurchsichtigen Deal ausgeheckt und durchzupressen versucht, heißt es da. Und weiter, die aktuelle FIFA-Führung hat nicht nur das Vertrauen der UEFA, sondern auch das vieler anderer Mitglieder der Fußballfamilie verloren. Infantino habe die Versprechen, die er 2016 bei seinem Amtsantritt gab, nicht eingehalten. Er habe damals, so erinnert die UEFA, Transparenz versprochen und dass das Geld der FIFA dem Fußball gehöre und nicht dem Präsidenten des Weltfußballverbands. Dass die FIFA in der Nacht auf Samstag ihren umstrittenen Investorenplan zurückgezogen hat, begrüßt die UEFA zwar, fordert aber nun ziemlich direkt personelle Konsequenzen. Die Verantwortlichen müssten genannt und zur Rechenschaft gezogen werden. Die Aufgabe der Investorenpläne sei ein Sieg für das ganze Spiel, aber, so die UEFA wörtlich, es darf nicht das Ende der Geschichte sein. Die Aufgabe, das Vertrauen in die FIFA wiederherzustellen, hat gerade erst begonnen.
Thomas, in diesem ewigen Machtkampf zwischen FIFA und UEFA haben es die Europäer jetzt geschafft, nicht nur geschlossen aufzutreten, sondern ihrerseits die Reihen der FIFA aufzubrechen. Welche Joker hat die UEFA mit Präsident Alexander Čeferin jetzt in der Hand?
Also Čeferin hat jetzt alle Joker in der Hand. Dieses Kommuniqué der UEFA ist ja vernichtender als alles, was man im Bereich der globalen Sportdiplomatie je gelesen hat. Das ist ja offiziell. Es wird ein klar korrupter Prozess angesprochen, schäbige Hinterhalte. Und damit signalisiert die UEFA auch schon das, was nach meiner Einschätzung demnächst passieren wird. Dass dieser Versuch, dem Privatverein nach Schweizer Recht mit Namen FIFA in einer Überfallaktion seine Milliardenwerte zu entreißen und sie in ein Privatkartell zu überführen, an dem, davon darf man ganz sicher ausgehen, also wenn man nicht auf dem Mond lebt, irgendwann auch Infantino partizipieren würde, also dass dieser Vorgang von Staatsanwälten untersucht wird unter dem Aspekt der Geschäftstreue. Čeferin wiederum, der ist jetzt wirklich der starke Mann. Er hat Europa vorbildlich vereint. Er hat auch Asien, Nord- und Mittelamerika hinter sich geschart. Er könnte selbst antreten. Mit dem Gedanken wird er sich jetzt auch intensiv befassen, obwohl das bisher eigentlich nicht sein Ziel war. Eine ganz andere Lösung könnte ich mir aber auch vorstellen. Warum nicht die Gelegenheit ergreifen und die FIFA von Grund auf reformieren? Nichts braucht es ja weniger als einen starken FIFA-Präsidenten. Es braucht nur eine starke FIFA-Administration zur Veranstaltung, Organisation der WM-Turniere von Männern, Frauen und Junioren und der Präsidentenjob, der könnte dann im Rotationsverfahren durch die Chefs der Erdteilverbände ausgeübt werden. Und noch eine Reform braucht es jetzt dringend. Dieses lachhafte, leider aber auch extrem korruptionsfördernde Wahlsystem muss weg, in dem jedes Land eine Stimme hat. Das bedeutet bisher ja, dass Vanuatu und Nauru gemeinsam dasselbe politische Gewicht in der FIFA ausüben wie Spanien und Frankreich zusammen. Also das geht nicht. Das gebiert nur neue Infantinos.
Mehr über Gianni Infantino gibt's im Deutschlandfunk-Podcast Behind the Games. 6 Episoden in der Deutschlandfunk-App und auch bei anderen Anbietern. Hans-Joachim Eckert war lange Jahre Vorsitzender Richter einer großen Wirtschaftsstrafkammer beim Landgericht München I. Dort waren unter anderem Korruption und Steuerhinterziehung seine Themen. Diese Expertise hat er auch in seine Arbeit bei der FIFA-Ethikkommission eingebracht. Als Vorsitzender Richter der rechtsprechenden Kammer hatte er den ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter und den ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini wegen Amtsmissbrauchs für 8 Jahre gesperrt. Nach dem Amtsantritt von Gianni Infantino wurde Eckert entgegen ursprünglicher Ankündigungen plötzlich nicht wieder nominiert. Mit anderen Worten, geschasst. Julian Tilders hat Hans-Joachim Eckert gefragt, sehen wir aktuell eine Infantino-Dämmerung, die noch vor wenigen Tagen niemand für möglich gehalten hat?
Da muss man vorsichtig sein. Ich meine, ich kenne den Herrn Infantino lang genug, als dass er nicht doch versuchen wird, jeden Strohhalm zu greifen, dass er weiter an der Macht bleibt.
Also glauben Sie nicht, dass Infantino von sich aus zurücktreten könnte?
Ich glaube nicht, dass er es von sich aus macht. Dazu hängt er und klebt er zu sehr, sowohl an der Macht als auch am Geld. Aber ich denke, dass die Situation jetzt so ist, aufgrund der klaren Äußerungen von Severin und CONCACAF und AFC, sieht er natürlich schon seine Möglichkeiten schwinden, hier in irgendeiner Form noch kreativ tätig werden zu können. Aber man muss wirklich aufpassen, was ihm noch alles einfällt.
Das war das Sportgespräch mit einer Zusammenfassung der Ereignisse, die den Weltfußball in der vergangenen Woche durcheinandergewirbelt haben. Am Mikrofon war Andrea Schültke.